SWR 2 Leben.
Mir ist echt zum Aufgeben zumute. Es ist so zum Heulen. Ich kämpfe und kämpfe und komme nicht vorwärts. Überall, wo ich hingucke, eine Baustelle. Es bewegt sich hier kaum was.
Diese Aufnahme von Lukas ist 4 Jahre alt. Damals hat er sich mit seinem Handy in Situationen aufgezeichnet, in denen es ihm besonders schlecht ging.
Im Augenblick sind starke Schuldgefühle aufgetaucht, die mich richtig auffressen. Das tut richtig im Bauch weh schon. Ich habe da, glaube ich, auch schon ein bisschen Panik. Das Ganze ausgelöst durch ein Missverständnis mit meiner Chefin, wo ich denke, oh mein Gott, die wird mich doof finden, sie wird mich rausschmeißen. Dahinter steckt, dass ich einfach richtig Angst habe, dass mich die Leute nicht mögen, dass ich denen vor den Kopf stoße und sie mich dann am Ende verlassen.
Demnächst links abbiegen.
Heute werde ich Lukas wiedersehen. Er hat mich zu sich in den Schwarzwald eingeladen. Dort lebt er jetzt in einem kleinen Dorf, das idyllisch in einem Tal liegt. Vorher hat er in Berlin gewohnt.
Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel ist rechts.
Ein 3-stöckiges Haus mit den für die Region typischen Holzschindeln. Es sieht einladend aus. In Berlin hat Lukas sehr trostlos gehaust. In einem kahlen Zimmer, eingerichtet nur mit einem Schränkchen und einer Matratze auf dem Boden. Neben dreckigem Geschirr und Müll in der Ecke.
Hallo, hallo. Guten Tag.
Guten Tag. Kommst du gerade mit?
Ja, das mache ich.
Lukas' Schwiegermutter öffnet mir die Tür. Sie betreibt hier eine Pension. Ich weiß, dass Lukas mittlerweile verheiratet und Vater einer kleinen Tochter ist. Locker haben wir per Mail über die Jahre Kontakt gehalten. Gesehen habe ich ihn in der ganzen Zeit nicht. Er wohnt mit seiner Familie in einer kleinen Wohnung unter dem Dach.
Besuch für dich.
Ja, danke schön. Da bin ich schon. Allein spaziert.
Lukas trägt seine Tochter auf dem Arm. Sie ist gerade 14 Monate alt. Der Vater lächelt. Nicht nur er, sondern auch seine Wohnung wirkt aufgeräumt.
Also du siehst, wir haben tatsächlich eine volle Ausstattung. Wenn man reinkommt, hat man erstmal eine Garderobe, was auch cool ist. Hatte ich ja nie. Dann ist eben alles schön geordnet mit einer Sitzecke und einem Tisch. Wir haben eine tolle Aussicht auf die Berge. Schränke zum Sachen reinmachen, auch neu. Das war nicht immer selbstverständlich. Ich kann es gar nicht beschreiben, das fühlt sich halt, so soll es sein, an. Und das andere war halt echt so, das raubt krass viel Kraft, wenn man halt so nicht nur unter den Standards lebt, sondern halt echt nichts hat quasi.
Neben den Lebensumständen hat sich auch Lukas' Sicht auf seine Probleme geändert.
Also ich glaube, vieles ist immer noch so wie früher, von irgendwie Scham, von Ängsten. Was sich geändert hat, ist irgendwie, dass ich eben jetzt im Leben stecke, mein Leben lebe und nicht damit beschäftigt bin, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, so auf eine Art, dass es eben mein Leben beeinträchtigt sozusagen.
Also ich weiß noch am Anfang, wenn wir aus waren, hat er so soziale Ängste, da war er so ganz angespannt, dass wenn ich ihn angefasst habe, war wie ein Brett quasi.
Nathalie, sie hat Lukas kennengelernt, kurz nachdem ich ihm begegnet bin. Seit einem Jahr sind die beiden verheiratet.
Heute würde ich sagen, ist er eben eher entspannt und sensibel, einfühlsam.
Bis dahin war es ein langer Weg, von dem mir die beiden an den nächsten Tagen erzählen wollen. Ein wichtiger Schritt sei der Umzug auf das Land gewesen.
Er geht jetzt auch raus in die Natur, wenn er ein Problem hat und er kann dann dort weinen, was für ihn was ganz Außergewöhnliches ist, wo ich auch denke, die Natur, also hat dann einen wahnsinnigen Einfluss auf ihn und hilft ihm, tröstet ihn auf eine gewisse Art. Ja.
So, wir laufen jetzt einfach geradeaus und dann da hoch.
Lukas will mir die nähere Umgebung zeigen. Wir starten auf der Wiese hinter dem Haus. An Lukas Hand versucht seine Tochter ein paar Schritte im hohen Gras.
Da ist schön hier. Guck mal.
An den Hängen um uns grasen Ziegen. Wir biegen auf einen schmalen Wanderweg ein.
Warum ist dir die Natur so wichtig?
Das hilft mir eben, mich auf schwierige Gefühle einzulassen. Also die ganzen Schmerzen, das ganze Unwohlsein und alles, was ich im Alltag nicht schaffe zu bewältigen, was aber irgendwie da ist, das kommt dann da raus, weil ich mich sicher fühle. Das heißt, wenn ich mich auf die Natur einlasse, habe ich das Gefühl, dass ich geborgen bin. Dadurch brechen dann richtig krasse Gefühle dann raus, die ich da auch lange aushalten kann.
Bevor Lukas als Achtjähriger mit seiner Mutter nach Deutschland gekommen ist, wuchs er in schwierigen Verhältnissen in Brasilien auf, ohne Vater. Seine Mutter war oft nicht da, weil sie Geld verdienen musste, um die Kinder durchzubringen. Früh ist er im Familienumfeld mit Drogen und Gewalt konfrontiert worden. Auch ein Grund für die Probleme, die ihn lange verfolgten.
Ich bin gerade wieder in einem der ganz großen Löcher und es ist kaum auszuhalten. Ich habe immer wieder Ansätze von Flashbacks, die ich immer wieder verdränge, indem ich eine Art Krampfanfälle bekomme, so erkläre ich es mir zumindest. Ja.
Damals, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da hast du ja von Flashbacks gesprochen, konntest das aber gar nicht richtig einschätzen und warst auch gerade dran, überhaupt rauszufinden, was der Ursprung all deiner widersprüchlichen Gefühle ist. Bist du da weitergekommen?
Ja, ich habe dann in Traumasitzungen festgestellt, dass das tatsächlich Kindesmissbrauch war und das in der jungen Kinderjahren. Und das war halt auch sehr schwerwiegend, so dass ich mir schon so dann zusammenreimen kann, weshalb mein Leben dann so schwierig wurde. Vor allem, weil ich das eben bis ins späte Erwachsenenalter, sage ich einfach mal, dann einfach so gar nicht gemerkt habe, was dem zugrunde liegt.
Du hast das so sehr verdrängt, dass du das gar nicht mehr erinnern konntest.
Genau. Und dann ist es, dass ich so langsam hochgekrochen sozusagen, eben über diese Flashbacks. Und als ich dann in den Traumasitzungen saß, sind wir von den Flashbacks ausgehend eben reingegangen und da sind die ganzen Szenen dann aufgetaucht, die damals passiert sind. Ich möchte jetzt gar nicht so ins Detail drüber eingehen, weil ich das für mich so ein Stück weit abgeschlossen habe.
War das dann der Durchbruch im Prinzip, also dass du verstehen konntest, was mit dir los ist oder was das verursacht hat?
Ich glaube, weniger das Verständnis, das hat mir geholfen für meine Identität und so, aber eher, dass ich die Gefühle von damals, die eben so verdrängt waren, loslassen konnte, indem ich mir eben das angeschaut habe. Ich schließe das auch mal auf. So. Dann willkommen in unserem Laden.
Seit ein paar Monaten betreibt Lukas zusammen mit seiner Frau Nathalie im Ort einen Tante-Emma-Laden.
Wir haben einen großen Thekenbereich mit allem möglichen zum Essen und Zeitschriften, dann so Regale für Regionales und eine Gemüseecke, dann Kosmetik und Hygieneartikel und alles.
Den Laden am Laufen halten, das ist ja auch erstmal jetzt alles ganz neu. Wie gehst du mit diesem Druck um?
Mittlerweile ganz gut, am Anfang war es schon hart, da hatte ich auch Panikschübe, also wirklich, wo ich gar nicht mehr klar denken konnte, wo ich mich kurz in die Toilette gesetzt habe, um meine Ruhe zu haben. Das hat dann erstmal nicht funktioniert und dann bin ich reingewachsen.
Die Tagesbilanz sieht heute nicht so pralle aus. Auf Arbeit war ich komplett überfordert, habe total langsam gearbeitet, mein Denken hat nicht richtig funktioniert, weil die Anspannung so hoch war. Und immer wenn die Anspannung so hoch ist, fängt es an, dass dann Fehler sich einschleichen, dass ich dann wie neben mir stehe und dann die einfachsten Sachen verpeile. Die einfachsten Sachen. Ich bin fix und alle. Ja, scheiße.
Die Aufnahme aus Lukas' Audiotagebuch von vor 4 Jahren zeigt, dass er lange gar nicht in der Lage war, sich auf eine Arbeit zu konzentrieren. Jobs hielt er deshalb nur kurz durch. Heute ist das anders.
Was sich halt auf jeden Fall gebessert hat und was halt dann funktioniert ist, ich kriege die Sachen halt gemacht und das eben von Tag zu Tag. Manchmal habe ich Probleme damit, das Ganze super effektiv zu machen, das heißt Reihenfolgen 1a einhalten und so, aber das stört auch gar nicht. Wir sind ja hier alleine sozusagen, es gibt keinen Chef, der sagt, es muss so und so sein. Ich habe da nicht diesen großen Druck.
Mit 24 hat Lukas die Diagnose Borderline bekommen. Erst einmal hat sie ihm geholfen, zu verstehen, was mit ihm los ist.
Die Sache mit dem Einordnen ist sehr wichtig, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht irgendwas Rätselhaftes los, sondern dass ich weiß, okay, das und das ist es. Und das war auch etwas, was mir Halt gegeben hat die ganze Zeit und auch Trost.
Viele von seinen Problemen passten irgendwie in die Beschreibung der Persönlichkeitsstörung. Betroffenen ist es nicht möglich, funktionierende soziale Bindungen aufzubauen. Angst vor dem Verlassenwerden einerseits und vor zu großer Nähe andererseits prägen ihren Alltag genauso wie Selbstzweifel und das Unvermögen zur Selbstkontrolle. Doch die Diagnose war auch eine Last für Lukas.
Dadurch, dass ich eben mich sehr auf die Diagnose fokussiert habe, das sehr eng genommen habe, dass es eben eine Krankheit ist, das hat mich eingeschränkt. Und als ich das losgelassen habe, hat sich dann auch dadurch mehr Freiheiten sich entwickelt. Ich habe mir mehr zugetraut. Die ganzen Anforderungen mit einer kleinen Tochter, mit einem eigenen Laden, der vielen Arbeit, das frisst zwar schon ordentlich an der Substanz, aber das hat nicht mehr dieses Beängstigende nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich wieder in die Psychiatrie oder so, sondern eher, das ist ein menschliches Problem und da kann man sich ja rausarbeiten. Und durch diese Lockerheit verändert sich eben die Erwartungshaltung so, dass ich auch tatsächlich stärker bin.
Hier kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz.
Mit Lukas' Einwilligung habe ich mich mit Sebastian von Peter verabredet. Der Psychiater hat Lukas lange Zeit im Berliner St. Hedwig Krankenhaus begleitet.
Ich glaube, er hat selbst sich sehr stark in dieser Diagnose wiedergefunden. Und es hat ihm dazu verholfen, zu einer Sprache zu finden. Ja, sich mit bestimmten Problembereichen auseinandersetzen zu können. Und dann ist es ja gut. Die Gefahr besteht, dass eine Diagnose dazu führt, dass eine Person eine Diagnose als Label akzeptiert oder verinnerlicht und damit auch das Anderssein festschreibt.
Dabei sei letztlich jeder Mensch irgendwie anders. Auch jemand mit der Diagnose Borderline habe nicht immer und ständig alle Symptome der Persönlichkeitsstörung, sondern Zeiten, in denen etwas gut gelingt. Diese starken Momente gelte es in den Blick zu nehmen und zu verstärken. Und noch etwas stört den Arzt an der starren Kategorisierung.
Dass so etwas wie Borderline dann plötzlich als eine Entität dasteht, als gäbe es sowas in der Welt, Ursachen unbezogen und abgelöst von der Lebensgeschichte oder sozialen Zusammenhängen. Und wenn man das als solches akzeptiert, dann hört auch die Suchbewegung auf, zu verstehen, was im Vorfeld passiert ist, wie ich geworden bin, was mir helfen könnte. Alle diese Dinge sind wichtig und diese Fragen, die können im schlechtesten Fall ausgesetzt werden, indem man denkt, jetzt habe ich eine Diagnose, vielleicht gibt es noch ein passendes Medikament dazu, damit will ich mich jetzt begnügen.
Also war es auch wichtig, dass Lukas sich von der Diagnose Borderline befreit hat?
Auf jeden Fall. Also die Geschichten von den Menschen, die ganz gut wieder in ihrem Leben angekommen sind, die zeigen, dass es überhaupt nicht wichtig ist, dass die in Behandlung waren. Wichtig ist da vor allem, dass diese Person mit einer Person oder mehreren Personen, die ihnen wirklich vertrauensvoll schienen und bedeutsam waren, mit denen in der Auseinandersetzung waren. Also sie wieder dahin zu bringen, auf sich selbst zu hören, den eigenen Weg in die Hand zu nehmen und sich tatsächlich auch von professionellen Kategorien und oft auch hoffnungslosen Voraussagen loszumachen.
Als ich ihn kennengelernt habe, war das ein grundlegendes Merkmal, mit dem er sich selbst identifiziert hat, waren diese Diagnosen. Und er hat es ja völlig überkommen. Also Diagnosen sind für ihn überhaupt nicht mehr greifbar relevant.
Lukas' Frau Natalie war für ihn der Mensch, der ihm am meisten geholfen hat.
Dadurch, dass ich nicht mehr alleine bin, im Sinne von, ich habe jetzt nur einen Therapeuten, der mich einmal die Woche bestenfalls sieht für ein paar Minuten, sondern ich muss nur mit meiner Frau reden. Und bekomme dadurch Halt und Trost. Dadurch habe ich eine richtig gute Sicherheit gewonnen, mit Krisen umgehen zu können.
Vieles, was Borderline angeblich ist, ist für mich einfach nur Lukas. Er ist halt so ein bisschen sprunghaft und ein bisschen chaotisch manchmal und nicht so sortiert, wie man das vielleicht im Kopf hat, dass jemand sein müsste. Aber für mich sind das Eigenschaften, die zu ihm dazugehören. Und das war für mich auch manchmal ganz schwierig, wenn er dann das Gefühl hat, ich muss total viel ändern, weil das kann so nicht sein und so. Also, und ich denke dann, ja, ich liebe dich dafür. So,
ich möchte das jetzt nicht länger aushalten, das mit den ganzen Pärchen hier im Thermalbad. Nicht, dass sie komische Sachen machen, sondern das erinnert mich daran, dass ich es nicht haben kann, eine Partnerschaft zu einer Frau, beziehungsweise ich will es gar nicht, weil das für mich sehr, sehr anstrengend sein würde. Ich ertrage keine körperliche Nähe und bekomme auch keine richtige emotionale Verbindung zu der Frau, beziehungsweise überhaupt zum Menschen. Aber trotzdem macht mich das wütend, weil an sich will ich ja eine Partnerschaft. Ich träume davon. Deswegen tue ich es mir jetzt nicht länger an und breche den Thermalbadbesuch ab.
Früher habe ich das echt nicht geglaubt, dass das irgendwie möglich sein wird mit einer Frau, wo wir uns halt gegenseitig stark machen. Wo es jetzt da ist, ist es schon ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist.
Was glaubst du, was hat das möglich gemacht?
Dass wir beide gleich ticken, wir beide sind so drauf, dass wir sagen, es gibt harte Zeiten, wir halten trotzdem zusammen.
Wir nehmen uns wirklich regelmäßig die Zeit, um einfach zu reden, wie geht's dir, wie geht's mir, was beschäftigt dich gerade, dass man wirklich am anderen dran bleibt. Dass wir eben beide kontinuierlich an der Beziehung arbeiten und das hat uns echt zusammengeschweißt.
Gibt es denn Sachen, die für dich schwierig sind?
Dass er sich manchmal abkapselt von mir, wenn es ihm besonders schlecht geht. Wenn ich eigentlich für ihn da sein will und dann kapselt er sich ab und dann ist er auch, ich sage immer, er ist dann so irgendwie so ein Arschloch ein bisschen, weil er wird dann so unnahbar.
Eine Nacht ist ihr besonders in Erinnerung geblieben.
Wir waren erst ein paar Monate zusammen. Wir hatten furchtbar Streit und dann fing er plötzlich an mit, das bringt alles nichts, du solltest dir einen besseren Partner suchen, ich genüge nicht für dich und was willst du mit einem kranken Partner und so. Und ich konnte ihn dann da nicht mehr rausholen. Er hat sich dann da so reingesteigert. Und ein paar Stunden später hat er mich angerufen und gesagt, ich gehe jetzt in die Psychiatrie, ich gehe jetzt in die Suizidintervention. Ich habe Angst, ich tue mir sonst was. Das war auch das einzige Mal. Aber es ist natürlich schon schlimm, wenn man da plötzlich sitzt und weiß, der Partner macht jetzt gerade sowas durch. Und man hat natürlich auch Angst, ne? Was passiert? Tut er wirklich irgendwas?
Jetzt mache ich die Brötchen alle mal in die Kiste zum Einräumen.
Es ist kurz nach 7. In einer halben Stunde öffnet Lukas den Tante-Emma-Laden. Gerade holt er die ersten Brötchen aus dem Ofen, die er in der kleinen Küche hinter dem Verkaufsraum aufbackt.
Ich check mal den Boden.
Zufrieden schaut er auf das Ergebnis seiner Arbeit. Weil Lukas lange kein Geld verdienen konnte, hat er Zeiten großer finanzieller Not erlebt. Eine zusätzliche psychische Belastung.
Also man hat dann eben nicht den Kopf frei für, okay, jetzt muss ich mich um den Job kümmern oder muss das und das vorbereiten, sondern man ist einfach innerlich damit befasst, dass man zu wenig hat. Und jetzt spreche ich eben nicht davon, dass man jetzt mal nicht ins Kino kann, sondern wirklich, man kann sich keine neuen Schuhe leisten, dabei sind sie schon seit einem Jahr durchgelaufen. Und dann reicht es sich wirklich dann nur für Nudeln. Und wenn es eben lange geht und dazu dann noch die Perspektivlosigkeit dazu kommt, nach dem Motto, ich habe Borderline, ich werde im besten Fall einen kleinen Job hinkriegen und diese Existenznot wird lange halten, vielleicht bis zum Lebensende.
Schulden haben seine Situation immer weiter verschlechtert. Wie andere mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung auch, konnte Lukas lange seine Impulse nicht kontrollieren. Deshalb habe er maßlos Geld ausgegeben.
Vielleicht kann man jetzt 2 kleine Autos davon kaufen. Was ich da an Schulden habe, durch unkontrollierte Einkäufe, durch Projekte, die ich für andere gemacht habe, aber dachte, ich muss sie finanzieren, weil ich einfach Bock drauf hatte. Irre Sachen, wirklich ganz, ganz skurrile Sachen schon. Dass ich einen Film machen wollte, komme was wolle. Da habe ich einfach alles zusammengekratzt, habe mein Blut angepumpt, habe auch Sachen gemacht, die wirklich nicht okay sind, um ans Geld ranzukommen. So, das sind dann 4,72 Euro. Vielen Dank. Danke.
Der kleine Laden wird im Ort gut angenommen. Langsam entspannt sich die finanzielle Situation etwas.
Das ist schon ein richtig cooles Gefühl. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, weil es schon ein bisschen läuft, aber also früher habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mich verstecken, bin dann irgendwie um die Häuser geschlichen und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann eben mit Stolz halt rumlaufen. Ich würde auch arbeiten, wenn ich eben ganz wenig Geld verdiene, Hauptsache Arbeit, weil das halt was mit einem macht.
So eine Scheiße, ich habe wieder mal vergessen zu essen. Wir haben jetzt 18 Uhr. Und ich habe gerade meine kleine Packung Waffeln gegessen. Es ist so schwer, die Tagesstruktur hinzukriegen. Es ist so schwer, ans Essen zu denken. Und das ist ja ein logistischer Albtraum für mich, allein Mittagessen zu machen. Oder so schwer kann es nicht sein. Aber wenn es so einfach wäre, würde ich es ja machen.
Braucht dann eine Paprika.
Lukas bereitet ein Gulasch für das Abendbrot vor.
Tomatenmark.
Er kocht mittlerweile täglich, ohne dass es ihm Mühe macht. Seine Einstellung zum Essen hat sich grundlegend geändert.
Wenn man das genussvoll macht, dass man gute Zutaten hat, dass es dann eben auch so tief seelisch halt auch befriedigt, dass man das Gefühl hat, es hält wirklich den Körper und die Seele zusammen.
Und es hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, die du dir selber entgegenbringst, ne?
Genau, finde ich auch. So werden eben die kleinen Dinge des Alltags wichtig. Und ich muss dann nicht irgendwie großartige Sachen leisten oder machen, damit ich ein erfülltes Leben habe. Es reicht halt gut zu kochen zum Beispiel und ich finde, das war ein guter Tag. Mama, so einmal.
So, guck mal. Es ist spät geworden. So. Lukas Tochter braucht noch eine frische Windel.
So, Hintern hoch.
Fröhlich lächelt sie ihren Vater an.
Am Anfang war das so, ich bin irgendwie verantwortlich jetzt für ein neues Wesen, was jetzt hier ist. Habe mich aber jetzt nicht so als Vater gefühlt, sondern einfach nur als Verantwortlicher. Und mittlerweile ist es eine Selbstverständlichkeit geworden. Wenn sie ein Bedürfnis hat, dass ich gucke, dass ich es irgendwie erfülle.
Hat dir die Verantwortung am Anfang auch Angst gemacht?
Grundsätzlich glaube ich ganz fest dran, dass ich, auch wenn es eben dann Scheißzeiten gibt, da durchkommen und dass meine Tochter dann auch mitbekommt, dass ich kämpfe. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für Kinder, dass sie sehen, Krisen kann man bewältigen. Das gehört zum Leben dazu. Ich glaube, jeder, der ehrlich ist, hat solche Phasen. Es gehört dazu, also warum sollte ich Angst haben? Jetzt bist du richtig müde, gell? Komm, hartmäßig müde.
Schlafenszeit. Lukas bringt seine kleine Tochter ins Bett.
Und ein Vogel geflogen, setz dich nieder auf meinen Fuß. Hat ein Briefchen im Schnabel von der Mutter einen Gruß.
Vieles hat dazu beigetragen, dass es Lukas heute besser geht als vor 4 Jahren. Seine Familie, der Laden, das Gebrauchtwerden, die Verantwortung, die Anerkennung durch sein neues Umfeld. Möglich gemacht hat das alles aber erst sein Einstellungswandel. Dieses Mal verabschiede ich mich von einem Menschen, der sich von einer Diagnose befreit hat. Einer Diagnose, die den Blick lange Zeit auf die Beschädigung und das Nichtfunktionieren gelenkt hat und nicht darauf, was trotzdem alles möglich ist.
Klar sind die Umstände immer noch schwierig. Daraus arbeitet man sich halt nur langsam raus. Ich sehe mich jetzt einfach ganz anders. Ich habe viel mehr Freiheit im Leben. Ich traue mir im Grunde fast alles zu. Also ich habe ganz wenige Begrenzungen. Diese ganze enge Auffassung von nur das und das ist das Normale, nur das und das ist das, was irgendwie okay ist und alles, was davon abweicht, ist irgendwie defizitär oder irgendwie blöd oder muss man halt irgendwie regeln und wegmachen. Diese enge Sichtweise löst sich halt langsam. Und ich habe das krasse Trauma überlebt und das als kleiner Junge. Das heißt, wir sind ganz schön stark als Menschen.